lieber Peter Kuhn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die gute Nachricht des heutigen Tages ist, es ist der letzte Sechste eines Monats, in dem Rot-Grün noch regiert in Deutschland. Und ich glaube, das sollte uns alle zuversichtlich in die Zukunft schauen lassen. Denn wir sind angetreten, um Rot-Grün zu beenden, mit einer CDU-CSU-geführten Regierung, die den Regierungswechsel schaffen kann, mit einer kleinen FDP und die den Politikwechsel schaffen kann mit einer möglichst starken FDP. Und uns reicht der Regierungswechsel nicht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir Deutschland erneuern müssen. Bei 5 Millionen registrierten Arbeitslosen und den Versteckten allein in der Statistik der Bundesagentur sind 7 Millionen Menschen tatsächlich unterbeschäftigt in diesem Land. Und das sind ja nicht immer die gleichen Menschen. Das verändert sich ja über den Jahresverlauf, zum Glück für die Betroffenen, sodass sie alle Familie haben, Freunde, Verwandte, ehemalige Kollegen und die Glücklichen unter ihnen auch neue Kollegen, sodass sie davon ausgehen können, dass mit dieser existenzbedrohenden Situation der Massenarbeitslosigkeit ungefähr 20 Millionen Menschen in Deutschland pro Jahr tatsächlich individuell irgendwie konfrontiert sind. Und das macht dieses Thema so brisant. Und deswegen reicht ein Regierungswechsel nicht. Wir brauchen hier einen Politikwechsel. Denn wenn diese neue Bundesregierung, die jetzt gewählt werden muss und jetzt gewählt werden kann, das Problem nicht löst, und zwar so, dass es sichtbar in die richtige Richtung geht, bis zum Abschluss einer Legislaturperiode, dann wird sie den Vertrauensvorschuss, den Herr Schröder 2002 noch hatte, nicht noch einmal bekommen. Damals war die Stimmung so, naja, Herr Kohl hat 16 Jahre regiert, die sind erst 4 Jahre dran, haben nicht alles gut gemacht, gebt denen doch mal eine Chance. Die Chance haben sie vertan und eine derartige Chance kriegt eine neue Regierung nicht. Eine neue Regierung muss liefern und deswegen brauchen wir eine starke FDP, damit es auch inhaltlich Veränderungen in der Politik in Deutschland gibt. Wir haben unser Wahlprogramm unter das Motto Vorfahrt für Arbeit gestellt. Eben weil wir die Dramatik dieses Problems erkannt haben und weil wir wissen, dass es nicht nur ein wirtschaftspolitisches Problem ist, da ist es gravierend genug, Herr Solms hat da schon einiges in die Richtung angedeutet, sondern weil es auch eine Freiheitsfrage ist. Es ist Freiheitsberaubung, wenn man nicht teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben in einer Gesellschaft wie der unseren. Und das steht und fällt halt auch mit der Frage, ob man seinen Lebensunterhalt selbst erwirtschaften kann oder ob man faktisch als Taschengeldempfänger der Gesellschaft nur ein Stück weit dessen kriegen kann, was einem jemand geben will und nicht das, was man erwirtschaften könnte, wenn man dazu in die Lage versetzt werden würde. Weil wir aber auch wissen, dass es keine Patentrezepte gibt, sondern nur viele kleine Mosaiksteinchen, haben wir uns auf allen Politikfeldern dieser Fragestellung, wie bekämpfe ich die Massenarbeitslosigkeit denn, gewidmet. Und wenn es kein Patentrezept gibt, dann könnten wir doch zumindest schon mal zu dem Schluss kommen, dass Patente ein Rezept sein könnten. Hermann Otto Solms hat es richtig dargestellt. Kein Mensch in diesem Land möchte das Lohnniveau von Nordchina haben. Deswegen müssen wir um so viel besser und pfiffiger sein, als andere billiger sind als wir. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir in Deutschland nicht aus ideologischen Gründen Entwicklungen durch Gesetz vertreiben dürfen aus dem Land, nur weil wir sagen, in bestimmten Technologien, in bestimmten Verfahrensweisen darf bei uns nicht geforscht und weiterentwickelt werden. Die jungen Menschen, die dort etwas erreichen wollen, das sind nicht die, die am 1. Mai mit roten Fahnen auf die Straße gehen, sondern das sind die, die heimlich, still und leise ihren Koffer packen, dorthin gehen, wo sie die Möglichkeiten haben. Und wenn sie etwas entwickelt haben, dann werden dort, wo die neuen Produkte, die neuen Dienstleistungen, die neuen Verfahren entwickelt worden sind, sich auch die Arbeitsplätze entwickeln. Und das müssen wir verhindern, das müssen wir wieder in Deutschland möglich machen. Und deswegen müssen wir wegkommen von Scheuklappengesetzen aus ideologischen Gründen, wie sie gerade unter Rot-Grün massiv und immer wieder erlassen worden sind. Ich komme aus Heidelberg und wir haben sehr viele hervorragende Wissenschaftler, nicht nur im Steuerrecht, sondern auch in anderen Disziplinen. Und man weiß, dass diese hervorragenden Wissenschaftler auch Zuarbeiter brauchen. Hervorragend qualifiziertes technisches Personal, kaufmännisches Personal, Verwaltungskräfte, Laborkräfte. Ja, manch einer von denen geht sogar ab und zu mal einkaufen. Und womöglich gibt es da welche, die lassen sich die Wohnung reinigen. Merken Sie was? Neue Produkte, Ideen, Dienstleistungen, Verfahren führen nicht nur zu hochqualifizierten Arbeitskräften, die international wettbewerbsfähig sind, sondern sie sichern auch anders und geringer qualifizierte Arbeitsplätze in diesem Land. Und nur das ist die Chance, in einer sich verändernden Weltwirtschaft auch zukunftsfähige Arbeitsplätze in Deutschland auch für geringer qualifizierte Menschen zu erhalten. Deswegen müssen wir hier Gesetze verändern, wir müssen Forschung ermöglichen, wir müssen eine Mentalitätsänderung dahingehend durchsetzen können, dass wir nicht immer nur als allererstes die Risiken und die Gefahren von Veränderungen sehen, sondern vielleicht auch erstmal zunächst die Chancen und die Möglichkeiten in den Vordergrund rücken. Und da hat Birgit Homburger mit der Kerntechnologie ein Thema angesprochen, das durchaus nicht unwesentlich ist. Unsere kerntechnologischen Sicherheitsforscher sind Weltmarktführer in diesem Bereich. Und es gibt in vielen Regionen der Welt aufstrebende Volkswirtschaften, die noch nicht komplett elektrifiziert sind. Und die wollen irgendwann auch alle Strom haben. Es sollte in unserem Interesse liegen, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was jetzt öffentlich diskutiert wird mit dieser furchtbaren Katastrophe in den Vereinigten Staaten, es sollte in unserem Interesse liegen, dass viele andere Staaten, die sich noch elektrifizieren wollen und werden, das nicht mit fossilen Energieträgern tun. Und wenn sie es mit Kerntechnologie tun und die Wahrscheinlichkeit, dass in China nicht überall nur Windräder aufgestellt werden, ist hoch, dann wäre es doch in unserem wohlverstandenen Wirtschafts- und umweltpolitischen Interesse, dass die das mit unserer kerntechnologischen Sicherheitsforschung und deren Ergebnissen machen und nicht mit eigenen oder russischen. Und wenn sich der Bundesumweltminister Jürgen Trittin hinstellt und mit einem Anflug von unerträglicher Häme sagt, was da in Amerika passiert ist, daran sind die Amerikaner doch selbst schuld, dann muss ich sagen, etwas so Erbärmliches habe ich in der deutschen Bundesregierung noch nicht erlebt. Und es war an dem Tag der Katastrophe noch bis zum Mittag die einzige offizielle Erklärung der Bundesregierung, eines Vertreters der Bundesregierung. Erst nach 14 Uhr gab es eine andere Äußerung von Seiten der Bundesregierung. Und das zeigt auch ein Stück weit das Denken, das Rot-Grün innewohnt, dass nur in ihren Scheuklappen politische Umstände betrachtet werden und dass man nicht das Globale sieht und auch mal darüber nachdenkt, ob denn vielleicht auch sie selbst irgendwie Mitverantwortung tragen und Freunden gegenüber auch erstmal Menschlichkeit und Nähe entgegenbringen müssen. Und das, finde ich, ist ein Bild, das nicht für Deutschland spricht und wo auch die Reaktionen aus anderen Nationen doch sehr irritiert gewesen sind. Wir wollen Massenarbeitslosigkeit bekämpfen und eine Kernsäule ist das Solms-Modell, ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem. Es ist auch nur ein Mosaikstein, aber ein ziemlich großer in dem Fall. Denn ohne eine Entlastung der Betriebe und der Privatpersonen in diesem Land, damit investiert und konsumiert werden kann, werden wir es nicht schaffen, Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Denn es ist der Schlüssel zu einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik, die überhaupt erst wieder ermöglicht, dass Arbeitsplätze in diesem Land neu geschaffen werden. Deswegen wollen wir dieses System umsetzen. Und ich sage ganz deutlich, die große Überschrift lautet, wir wollen mit der CDU, CSU, Rot-Grün ablösen. Aber unterhalb dieser Überschrift handelt es sich auch um drei eigenständige Parteien und da darf es auch Unterschiede geben. Muss es sogar. Woher sollen Sie denn sonst wissen, weshalb Sie uns wählen sollen und nicht die anderen? Und ich möchte da Ihnen ein Beispiel nennen und das ist diese aktuelle Diskussion über die Mehrwertsteuer. Herr Solms hat es indirekt angesprochen, erlauben Sie mir als Generalsekretär es einen Tick weit direkter zu sagen. Wir wollen sie nicht und wir brauchen sie nicht. Wir wollen sie nicht aus den Gründen, die Herr Solms genannt hat, weil es psychologisch völlig falsch ist. Wir wollen Steuerentlastungspolitik machen. Die Steuererhöhungspolitik der Vergangenheit hat nicht funktioniert und die Probleme nicht gelöst. Aber jedem Politiker wird sofort geglaubt, wenn er sagt, wir erhöhen eine Steuer. Wir versuchen den Menschen Vertrauen wieder zurückzugeben, dass sie uns auch glauben, wir wollen diese Steuerentlastungspolitik wirklich machen, damit sich etwas bewegt in diesem Land. Und das macht dieses Vertrauen natürlich nicht wirklich leichter, den Menschen zu vermitteln, wenn man erstmal über eine Steuererhöhungsdiskussion daran geht. Wir halten sie wirtschaftspolitisch für falsch. Gerade im personalintensiven Dienstleistungsbereich können sie die höheren Kosten meistens nicht auf die Preise umlegen. Das bedeutet, die Schwarzarbeit wird größer werden in Handwerk, Gastronomie, Einzelhandel. Oder wenn sie sie umlegen können, wird die Binnennachfrage noch geringer werden. Deswegen ist es wirtschaftspolitisch falsch. Und wir halten es für falsch, weil es ist das Prinzip Ökosteuer. Man nimmt den Menschen zusätzlich Geld weg, stopft es in ein soziales Sicherungssystem, das man eigentlich reformieren sollte, verkleistert die Reformnotwendigkeit und verlagert die Probleme in die Zukunft. Das hat bei der Rentenversicherung nicht funktioniert und das hat bei der schönsten Nacht von Herrn Seehofer mit Frau Schmidt auch nicht funktioniert. Da hat man nämlich versucht, das ganze System mit der Tabaksteuer zu reformieren. Geraucht wird immer noch, bloß mehr schwarz. Die gesetzliche Krankenversicherung ist immer noch marode, bloß die Steuereinnahmen bei der Tabaksteuer sind eingebrochen. Geben Sie keinem Politiker zusätzliches Geld in die Hand, damit soziale Systeme reformiert werden. Er wird es nicht tun. Übrigens ist es auch sozialpolitisch nicht wünschenswert, denn selbst wenn es dazu genommen wird, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken, zu 100% sogar, selbst wenn es dann zu 100% für genommen würde und die Begehrlichkeiten der Ministerpräsidenten nicht mehr da wären, dann würde es aber bedeuten, dass andere Menschen entlastet würden als die, die man entlastet. Von der Beitragssenkung hat kein Selbstständiger was, kein Arbeitsloser, kein Rentner, kein Schüler, kein Student und auch die großen Familien. Ich sage Ihnen, ich habe 3 Kinder. Die wollen mehr als nur essen. Dann nützt es mir gar nichts, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel und Schnittblumen unverändert bleibt. Gucken Sie sich mal an, wie die wachsen. Die brauchen was zum Anziehen. Das wird teuer. Große Familien sind dadurch natürlich belastet. Und deswegen ist es auch sozialpolitisch für falsch. Halten wir es auch sozialpolitisch für falsch. Und gerade beim System der Arbeitslosenversicherung haben Hermann Otto Solms und ich vorgerechnet. Und das ist eine goldene Brücke, die wir dem gewünschten Koalitionspartner auch gerne bauen wollen. Wir brauchen es nicht. Wir können das gleiche Ziel erreichen, noch ohne Auflösung der Bundesagentur. Dazu sage ich nachher was. Wir können das gleiche Ziel erreichen, das gemeinsame Ziel 2% Beitragsabsenkung bei der Arbeitslosenversicherung ohne eine Steuererhöhung, indem wir zum 1. Januar diesen unsäglichen Aussteuerungsbetrag von Hartz IV abschaffen. Das ist schon ein Beitragspunkt. Und dann bis zum Mittel des nächsten Jahres, weil einige Mittel schon gebunden sind, die Maßnahmen, die für Integration in den ersten Arbeitsmarkt nachweislich nichts getaugt haben in der Vergangenheit, dass wir die zurückfahren, dann haben wir den 2. Beitragspunkt ohne eine Mehrwertsteuererhöhung. Und das werden wir diskutieren in Koalitionsverhandlungen, wenn Sie uns den Wählerauftrag dazu geben. Ich weiß, ich höre da auch immer die Stimmen aus den bayerischen Bergen, die sagen, das schafft ihr nicht, das haltet ihr nicht durch, da kippt ihr um. Und erinnere mich da mit großer Freude an den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Da waren wir es, die im Wahlkampf schon gesagt haben, wir wollen die Steinkohlesubvention abbauen. Und die anderen sagten, das schafft ihr nicht, das setzt ihr nie durch, da fallt ihr wieder um. Und was haben wir jetzt erreicht? Es steht im Koalitionsvertrag des größten deutschen Bundeslandes der Einstieg in den Ausstieg aus der Steinkohlesubvention. Das heißt, man darf nicht kleingeistig und ängstlich durch die Gegend marschieren, sondern muss auch klar sagen, was man will und muss das dann mutig durchsetzen. Und der Mut, den schöpfen wir aus der Erkenntnis, dass tatsächlich die CSU die Partei ist mit der geringsten Erfahrung in Koalitionsverhandlungen in diesem Land. Wir wollen neben dieser Säule der Steuerentlastung und Forschungs- und Innovationsfreundlichkeit in diesem Land vor allem den Mehltau, der unsere Gesellschaft manchmal zu erdrücken droht, wegtun. Und das ist insbesondere möglich durch eine Reform des Arbeitsrechts. Natürlich brauchen wir betriebliche Bündnisse für Arbeit. Selbstverständlich wollen wir Arbeitnehmerrechte dadurch stärken, dass man im Betrieb mehr möglich macht und den Verbandsfunktionären weniger Möglichkeiten lässt. Wenn 75% einer Belegschaft oder der Betriebsrat sich auf etwas anderes mit der Unternehmensleitung vereinbaren, als es im Tarifvertrag steht, dann müssen die das können dürfen, ohne dass irgendein Arbeitgeberfunktionär oder ein Gewerkschaftsfunktionär ihnen das verbieten dürfen. Und deswegen ist es mir völlig egal, wenn die Bsirskes und Sommers dieser Republik sich hinstellen und sagen, wenn wir das täten, stelle sich die Machtfrage in diesem Land. Wir sagen klar, wir wollen das. Die Union sagt das auch. Sie sind der Souverän und gehen am 18. September wählen. Und wenn Sie uns den Auftrag zum Regieren geben, dann ist die Machtfrage beantwortet, weil in Deutschland das deutsche Volk entscheidet und nicht irgendwelche Verbandsfunktionäre, egal auch von welcher Seite des Tisches. Wir müssen natürlich auch Bürokratie abbauen und keiner ist dafür besser geeignet, Ihnen das zu erklären als Birgit Homburger. Aber ich möchte doch auch gern zu dem Punkt ganz kurz etwas sagen. Denn uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir seien die Neoliberalen und das sei bäh. Also wenn ich mich mal in der Geschichte zurückerinnere, waren die Neoliberalen diejenigen, die den Nachtwächterstaat abgelöst haben, indem sie Spielregeln aufgestellt haben, wo der Staat praktisch als Schiedsrichter versucht hat, diese Spielregeln einzuhalten. Gut, mittlerweile ist es so, dass der Schiedsrichter anfängt, die Tore zu schießen. Und was dann im Fußballstadion los ist, wissen Sie. Deswegen müssen wir entflechten und der Staat muss weniger Aufgaben wahrnehmen, als er heute hat. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass Wenn Vater Staat es so machen würde wie ein Familienvater, wie einen großen Teil unserer Probleme schon loswerden. Der Familienvater überlegt sich, was habe ich an Geld zur Verfügung und was kann ich mir davon leisten. Und Vater Staat macht es umgekehrt. Der fragt, was hätte ich denn gern und wo kriege ich das Geld von den Bürgern dafür her. Und deswegen haben wir heute eine Situation, die erinnert schon sehr an fürstliche Zeiten, kurfürstliche würde ich in Heidelberg sagen. Da hat der Bürger dem Staat, dem Fürsten, seinen Zehnten gegeben und musste nebenher Frondienste leisten. Wenn es der Zehnte wäre, wären wir froh, da arbeiten wir dran. Aber das mit den Frondiensten, das haben wir immer noch durch eine überbordende Bürokratie, die der Staat immer noch seinen Bürgern auferlegt. Und das Beispiel, das ich da am liebsten habe in der letzten Zeit des Wahlkampfes, ist die Umsatzsteuervoranmeldung. Würde man die Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr monatlich, sondern quartalsweise machen, dann müssten wir 44 Millionen weniger Umsatzsteuervoranmeldungen in diesem Land bearbeiten. Das bedeutet, Betriebe müssten 44 Millionen weniger Umsatzsteuervoranmeldungen pro Jahr ausfüllen und könnten sich in der Zeit um ihre Kunden und Aufträge kümmern. Das bedeutet aber auch, kluge Finanzbeamte müssten 44 Millionen Umsatzsteuervoranmeldungen pro Jahr weniger überprüfen und könnten sich in der Zeit zum Beispiel über Steuerhinterzieher kümmern. Ich finde, das ist ein Ansatz, der kostet den Staat kein Geld, bringt aber im Endeffekt wahrscheinlich wesentlich mehr, weil die Betriebe mehr sich um ihr wirtschaftliches Handeln kümmern können und deswegen Wachstum produzieren und weil die Finanzbeamten sich mehr um Missbrauch kümmern können und deswegen Staatseinnahmen erhöhen. Ein weiterer Bereich, der viel mit Bürokratieabbau zu tun hat, ist die Verwaltung des Arbeitsmarktes. Wir sind ja der Ansicht, die Bundesagentur für Arbeit ist in ihrer jetzigen Struktur nicht reformierbar und deswegen wollen wir sie auflösen. Wir wollen das ohne Schaum vorm Mund, ganz in Ruhe, einfach nur unter Betrachtung, wie funktioniert denn das eigentlich mit Mitteleinsatz und Ergebnis. Und wenn man sich da mal anguckt, dass diese große deutsche Behörde mit 90.000 Mitarbeitern, bei den Unternehmen werden die unter den ersten 10 auf der gleichen Ebene wie ThyssenKrupp, wenn diese große deutsche Behörde, dass die im letzten Jahr einen eigenen Haushalt von 58 Milliarden Euro hatten, das ist zweimal so viel wie der Staatshaushalt der Schweiz. Und nur bei einem Drittel aller Stellen Besetzungsverfahren überhaupt eingeschaltet worden sind. Nur 18% aller Arbeitslosen von dieser Behörde überhaupt in irgendetwas integriert worden sind, manchmal sogar in Arbeit. Und jeder Arbeitsvermittler pro Monat im Durchschnitt nur 1,4 Menschen in nicht geförderte Arbeit vermitteln konnte, dann muss man mit großer Gelassenheit sagen, der Einsatz dieser Mittel und das Ergebnis stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. Und weil das ja das Geld anderer Leute ist, nämlich ihr Geld, das der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, haben wir uns überlegt, was machen die eigentlich? Muss man das noch machen und wenn ja, von wem? Und da haben wir genau wie beim Staat insgesamt, auch bei dieser großen Behörde, mal eine Aufgabenkritik durchgeführt. Da gibt es Dinge, die muss man nicht mehr machen. Die Landesarbeitsämter zum Beispiel, die heute Regionaldirektionen heißen, die würden wir tatsächlich abschaffen. Das Personal brauchen wir aber noch, dazu sage ich nachher was. Dann gibt es Dinge, die sollten sinnvollerweise andere machen. Die Agentur verwaltet das Kindergeld im Auftrag des Bundes, die machen das sogar gut. Aber am Ende des Jahres prüft die Finanzverwaltung exakt den gleichen Sachverhalt unter der Fragestellung, ob der Kinderfreibetrag vielleicht günstiger sein könnte. Warum sollen sie es dann nicht gleich ganz machen? Und dann gibt es Dinge, die sollte man anders organisieren, zum Beispiel die Betreuung der Arbeitslosen vor Ort. Dort, wo die Menschen sind, dort, wo die Arbeitsplätze sind und wo man eine unmittelbare größere Nähe hat zum regionalen Arbeitsmarkt. Denn die meisten Menschen sind tatsächlich regional mobil und nur wenige, viel zu wenige, sind überregional mobil. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es neu organisieren. Und haben vorgeschlagen ein Drei-Säulen-System. Eine Versicherungsagentur für die Lohnersatzleistung, eine schmale Arbeitsmarktagentur, nicht größer als das Bundeskartellamt. Die sind sehr, sehr effektiv und haben höchstens 300 Mitarbeiter. 298 sind es, glaube ich. Wo das überregional Notwendige gemacht wird. Vor allem die Transparenz der offenen Stellen. Dass wenn Sie in Ulm einen Arbeitsplatz oder einen Arbeitnehmer suchen, wissen, dass Sie denselbigen vielleicht in Heilbronn auch finden können. Und dann vor Ort die aktive Arbeitsmarktpolitik und die Betreuung der Arbeitssuchenden. Und um diese Struktur, wo enorm viel Geld gespart werden kann, wo eine deutlich bessere Betreuung für Arbeitssuchende und Arbeitgeber gewährleistet werden kann durch die weggefallenen Aufgaben, weil das Personal, das sind alles öffentlich Bedienstete, die werden sie ja gar nicht los, sollen sie auch gar nicht, die sollen sich um die Leute kümmern. Diese Struktur, um die einnehmen zu können, können sie das nur machen mit der Auflösung der Behörde. Das ist ganz was Banales eigentlich. Das Riester-Ministerium ist 2002 aufgelöst worden. Das Personal konnte der Aufgabe folgen. Die Auflösung der Behörde hat einen ganz banalen, herzerfrischenden Effekt. Sie gibt es nicht. Eine Behörde, die es nicht gibt, hat keine Selbstverwaltung mit Frau Engelen-Käfer an der Spitze und allein das wäre es schon wert. Und eine Behörde, die es nicht gibt, hat keine eigenen Vorschriften. Es gilt das Gesetz. Natürlich müssen Sie manche Vorschriften wieder in Kraft setzen, aber doch nicht so viele, wie die haben. Wenn Sie die alle lesen wollten, können Sie sie gar nicht mehr anwenden, weil die Arbeitszeit rum ist. Und bei einer Behörde, die es nicht gibt, brauchen Sie nicht jede Veränderung mit dem fleischgewordenen Tarifkartell des Hauptpersonalrates zu verhandeln, wie auf einem arabischen Basar. Sie können die Struktur so verändern, dass das Personal der Aufgabe folgt, indem Sie mit gesetzlichen Betriebsübergängen, Versetzungen und Änderungskündigungen arbeiten. Und dann können Sie eine Struktur einnehmen, wo tatsächlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer als diejenigen, die das Ganze zu bezahlen haben, sich gut betreut fühlen. Denn dass nur ein Drittel der offenen Stellen gemeldet werden, das liegt ja nicht in dem anerkannt guten Dienstleistungsangebot dieser Einrichtung, sondern das liegt ja daran, dass die Arbeitgeber keine Zeit haben, wenn sie einen Auftrag haben und einen Arbeitnehmer suchen und dafür dann 60 Vorschläge bekommen, von denen 30 gar nicht kommen und 10 kommen und sagen, ich komme nur, weil ich muss und die anderen 20 sind hochmotiviert, bloß leider völlig anders qualifiziert, als sie es brauchen. Und das sollen sich der Arbeitgeber alles angucken, das wird nicht funktionieren. Das würde in dieser Struktur besser werden und dadurch würden auch die Chancen erhöht werden für Arbeitssuchende, wenn mehr Stellen gemeldet werden, auch einen Arbeitsplatz tatsächlich zu finden. Das schafft keinen neuen Arbeitsplatz, vordergründig nicht. Es spart Kosten, es verkürzt Suchprozesse auf beiden Seiten des Schreibtisches und führt dadurch dazu, dass Arbeitslosigkeit schneller abgebaut wird und insgesamt Menschen früher in die Lage versetzt werden, wieder Steuern und Beiträge zu zahlen und dass Arbeitgeber qualitativ hochwertig ihr Personal bekommen und dadurch früher in die Lage versetzt werden, Aufträge auszuführen und Wertschöpfung zu entwickeln. Das alles gehört zusammen. Das alles gehört zusammen und ist eine große Aufgabe. Aber wer merkt, wie viel Geld anderer Leute dort bewegt wird, weiß, auch große Aufgaben haben große Widerstände. Auch hier können Sie davon ausgehen, das Imperium schlägt zurück. Nur wer von Ihnen filmkundig ist, der weiß, die Imperialen waren immer die Bösen. Deswegen müssen wir das machen und ich bin guter Dinge, dass wir das auch mit einem Koalitionspartner zumindest schrittweise umsetzen werden, weil es einfach offenkundig ist, dass man nicht dran vorbeikommt. Ich möchte aber gerne trotzdem auch noch etwas anderes ansprechen, was mir wichtig ist und was nichts zu tun hat mit der Frage Abbau der Arbeitslosigkeit, aber für die Liberalen ein entscheidender Punkt ist, um auch von ihnen gewählt zu werden. Wir waren in der Vergangenheit und wollen das gerne in der Zukunft wieder sein, immer der Garant für den vernünftigen Ausgleich zwischen dem verständlichen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung auf der einen Seite und den individuellen Freiheitsrechten von Ihnen als Bürgern auf der anderen Seite. Unsere Aufgabe war es immer, das Unfugpotenzial der anderen im Zaum zu halten. Und ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich erklären. Sie erinnern sich vielleicht alle an diesen Leichtflieger, der da in Berlin abgestürzt ist. Da waren Herr Schiele und Herr Beckstein unisone der Ansicht, dass man jetzt unbedingt Flugabwehrraketen auf dem Reichstag stationieren müsste. Wussten aber natürlich ganz genau, dass so ein Leichtflieger nicht auf dem Radarschirm erscheint. Und weil die nicht dumm sind, hatten die gleich eine ganz clevere Idee, wie man das Problem löst, indem man einfach den Terroristen auferlegt, in ihre Leichtflieger Transponder einzubauen, damit die auf dem Radarschirm erscheinen, damit wir die abschießen können. Das meine ich, wenn ich sage, wir müssen das Unfugpotenzial der anderen im Griff halten. Natürlich geht es darum, Sicherheit den Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten. Aber es geht auch darum, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Terroristen durch die Hintertür Recht zu geben, indem wir unsere Gesellschaft verändern. Es ist doch nicht die FDP schuld daran, dass in Bayern Planstellen bei der Polizei nicht besetzt sind. Es war doch nicht die FDP schuld daran, dass im nächsten Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft unsere Sicherheits- und Rettungsdienste auf dem technologischen Standard von Albanien miteinander Funkverkehr betreiben müssen. Das waren doch die anderen, die das verhindert haben. Die Grünen wollten wie immer eine neue Behörde schaffen. Und Rot und Schwarz, übrigens in den Farben gemischt auf Landesebene, sind sich nicht über den technischen Standard einig geworden. Wir sind immer bereit gewesen, alles mitzutragen, was Sicherheit tatsächlich erhöht. Wir waren aber auch immer bereit, Nein zu sagen, wo es das nicht tat und wo es nur in die individuellen Freiheitsrechte ging. Und ich glaube auch, in einer gewünschten Koalition mit CDU und CSU ist es gut, wenn es diesen Faktor gibt, der das Auge noch mal ein zweites Mal drauf wirft. Und damit komme ich eigentlich zu meinem Schlusspart, den anderen Parteien. Was wir möchten, habe ich Ihnen jetzt in meinem Kurzdurchgang schon gesagt. Wir wollen natürlich viel mehr, das können Sie alles im Internet nachlesen unter www.fdp.de. In unserem Deutschlandprogramm oder in diesem Wechsellexikon ist ein so großes Werk mit 540 Seiten, das in keinem gut sortierten Bücherschrank fehlen sollte. Aber es gibt natürlich auch andere Parteien, das ist richtig. Die SPD kandidiert mit einem Kanzler, der eigentlich schon fertig war. Und er hat ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch gesagt, das Verfassungsgericht hat mir Recht gegeben. Es hat ihm Recht gegeben, dass er nicht in der Lage war, die Probleme des Landes zu lösen. Es hat ihm Recht gegeben, dass er die eigenen Leute nicht hinter sich hatte. Und weil dieser scheidende Bundeskanzler in all diesen Fragen Recht bekommen hat vom Bundesverfassungsgericht, kandidiert er wieder. Und das, wo Sie doch alle wissen, es gibt überhaupt keine Machtkonstellation, in der Gerhard Schröder nach dem 18. September noch dieses Amt ausführen kann. An Rot-Grün glaubt doch selbst Rot und Grün nicht mehr. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, in einer schwarz-gelben Regierung wird Herr Schröder nicht Bundeskanzler. Es wird keine große Koalition geben, aber selbst wenn es eine geben würde, würde Herr Schröder dort nicht Bundeskanzler, weil die CDU stärker wird. Und in einem rot-rot-grünen Bündnis hat Herr Schröder selbst gesagt, er will nicht Bundeskanzler werden. Das heißt, der Kanzlerkandidat der SPD läuft durch diesen Wahlkampf quasi in der letzten Gerd-Show und versucht, Sie am Nasenring durch diesen Wahlkampf zu führen, indem er Ihnen suggeriert, er könne noch Kanzler bleiben. Dabei ist er schon fertig in diesem Amt. In diesem Amt ist Gerhard Schröder Geschichte und das sollten Sie wissen, denn dann stellen Sie sich die Frage, was kommt denn nach ihm? Und dann komme ich zurück zu der Frage Große Koalition. Wer davon träumt, wacht wahrscheinlich mit Rot-Rot-Grün auf. Denn entweder gibt es eine schwarz-gelbe Mehrheit, dafür kämpfen und werben wir, oder es gibt eine Mehrheit links der Mitte. Und die Lebenserfahrung sagt ganz deutlich, dort wo eine Mehrheit ist, dort bildet sich auch eine Regierung. Und was der abgewählte Bundeskanzler dann davon hält, interessiert keinen mehr in der SPD. Da gibt es geschmeidige Persönlichkeiten, die handeln, wie Herr Gabriel, Herr Wowereit oder Frau Nahles, die dann die Frage beantworten müssen, wollen wir im Kanzleramt sitzen oder als Juniorpartner auf dem Schoß von Frau Merkel? Und ich glaube, die entscheiden sich dann eher fürs Kanzleramt. Und bei den Grünen wird es nicht viel anders sein. Über die Gradlinigkeit von Herrn Trittin habe ich ja vorhin schon was gesagt. Aber auch Josef Fischer wird dann überlegen müssen. Er wird eine schlaflose Nacht haben oder schlecht träumen, zumindest vom 18. auf den 19. Und am 19. September dann schweißgebadet aufwachen mit der Erkenntnis, ich muss weiter den Weltfrieden sichern. Und das geht natürlich am besten aus dem Amt heraus, wobei er vergessen hat, es gab auch vor ihm Außenminister und Frieden. Und es wird auch nach ihm Außenminister geben, wo der Frieden in guten Händen ist. Und ja, das ist ein Applaus wirklich wert. Die PDSML, also die mit Lafontaine, die muss gar nicht mit denen koalieren. Erinnern Sie sich an Sachsen-Anhalt? Da hat die PDS die ganze Zeit Herrn Höppner toleriert. In skandinavischen Ländern ist das sogar üblich. Und wer auf Landesebene in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern mit der PDS regiert, wie es die SPD tut, warum sollte der, wenn es um die Macht geht, das auf Bundesebene nicht tun, nur weil ein abgewählter Kanzler das nicht mehr gut findet? Ich warne Neugierige. Deswegen ist es wichtig, wer den Politikwechsel und den Regierungswechsel haben will, der muss die FDP stark machen. Und diejenigen, die meinen heute noch vielleicht aus irgendwelchen Verwirrungen heraus oder Enttäuschungen heraus, diese Lafontaine-PDS wählen zu müssen, die möchte ich aufmerksam machen auf deren Wahlprogramm. Ich war sowieso immer der Ansicht, wenn zwei sozialistische Parteien in Deutschland sich vereinigen, dann sollte man draußen draufschreiben, was innen drin ist, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Aber wenn man sich das Programm anguckt, dann weiß man es wirklich. Denn was dort vorgesehen ist, Herr Solms, Vermögenssteuer ab 300.000 Euro, wo ich herkomme in Heidelberg in der Rhein-Neckar-Region, kriegen Sie dafür gerade mal ein besseres Reihenhäuschen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Eigenheimbesitzer mit PDS, Parteibuch und Datscha plötzlich dann vermögensteuerpflichtig werden. Oder aber die Kontrolle des Kapitalverkehrs. Das führt doch nicht dazu, dass Kapital ins Inland kommt, hier investiert wird und hier Arbeitsplätze schafft, um Arbeitslosigkeit zu senken. Das führt doch dazu, dass Kapital hier rausgeht und deswegen hier nicht investiert wird und die Arbeitslosigkeit höher wird und nicht niedriger. Das Programm, das die vorschlagen, ist der Arbeitsvertrag ohne Aufträge, aber mit Arbeitsplatz. Und genau daran ist die DDR zugrunde gegangen. Und deswegen muss man den Menschen klar sagen, worum es hier geht. Das Programm der Lafontaine-PDS, das ist die DDR mit Reisefreiheit und Westgeld für alle Bundesländer. Das kann man nicht wollen, weder im Norden noch im Süden, weder im Osten noch im Westen. Und aus diesem Grund sage ich Ihnen, die einzige Garantie für einen Politikwechsel, damit Deutschland erneuert werden kann, ist die Unterstützung der FDP durch Sie am 18. September. Wir haben gute Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort. Wir haben ein ausgewogenes Programm. Und all diejenigen von Ihnen, die ab und zu mal fernsehen, wissen eins natürlich ganz deutlich. Mit der zweiten wählt man besser. Vielen Dank.